Bürgerfunk bei Radio Köln.
Soziale Menschenrechte. Das ist so ein Begriff, den kennt man zwar, aber so richtig weiß man nicht, was dahinter steckt. Aus diesem Grund nämlich hat die Radiogruppe vom Allerweltshaus, die sich Alle Welt on Air nennt, zusammen mit der VHS Köln einen Workshop organisiert. Die Teilnehmer haben sich eine ganze Woche lang mit dem Thema soziale Menschenrechte beschäftigt. Und das großartige Ergebnis dieses Workshops, das hören Sie jetzt. Viel Spaß dabei.
Jeder hat das Recht auf Bildung.
Ob Bildung ein Menschenrecht ist?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung hat.
Ich glaube, die ärmeren Länder, die Kinder dort, das ist einfach nicht so selbstverständlich. Die müssen einfach hart dafür kämpfen oder können einfach nur dafür träumen.
Meinungsfreiheit, ist das nicht ein Menschenrecht?
Ernährung, Gesundheit gehören mit Sicherheit dazu, um sich überhaupt entfalten zu können.
Menschenrechte, soziale Menschenrechte, das ist es, worüber wir heute in unserer Sendung reden. Denn der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der sogenannte UN-Sozialpakt, feiert jetzt im Dezember seinen 50. Geburtstag.
Essen, Wohnen, Schlafen, das wird in Deutschland schon gegeben.
Die Arbeitsbedingungen auch nur im gewissen Maß, aber ob es eingehalten wird, ist auch wieder eine Frage.
Kleidung sollte jeder anhaben, könnte im Winter kalt werden.
Heute erscheinen soziale Rechte vielen von uns als selbstverständlich. Dabei vergessen wir oft, dass die Menschenrechte, auch die sozialen Menschenrechte, über die wir heute sprechen, im Laufe der Geschichte hart erkämpft wurden.
Ja, das stimmt. Und nicht zu vergessen, es war nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Menschenrechte, auch die sozialen Rechte, zum ersten Mal von der Staatengemeinschaft anerkannt wurden. Also in dem Sinn, dass diese Menschenrechte allen Menschen zustehen, nicht nur den Menschen eines Staates.
Damals, als die Menschenrechte formuliert wurden, stand die Welt noch unter Schock. Die Verbrechen der deutschen NS-Herrschaft, faschistische Ideologien und der Zweite Weltkrieg waren noch nicht lange her.
Der Wunsch war es, Menschenrechte für alle festzuschreiben. Damit diese auch völkerrechtlich verbindlich sind, wurden nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 zwei Pakte verabschiedet. Der UN-Sozialpakt und der UN-Zivilpakt.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat diesen Sozialpakt 1966 verabschiedet. Bis heute haben 164 Staaten, also fast alle Staaten der Welt, den UN-Sozialpakt ratifiziert. Das bedeutet, dass die Länder den völkerrechtlichen Vertrag zu ihrem nationalen Recht gemacht haben.
Ja, Deutschland macht auch mit. Deutschland verpflichtet sich, die sozialen Menschenrechte umzusetzen. Aber wie wird das sichergestellt?
Deutschland muss alle 5 Jahre einen Bericht über die Situation der sozialen Menschenrechte hier im Land vorlegen. Daneben reichen zum Beispiel auch Nichtregierungsorganisationen Berichte ein. Diese sogenannten Parallelberichte betrachten die Lage natürlich aus einer anderen, sicherlich kritischeren Perspektive.
Und ein UN-Gremium, der sogenannte UN-Sozialausschuss, prüft diese Berichte, stellt Missstände fest und fordert die Bundesregierung zur Stellungnahme auf. Die Bundesregierung steht hier politisch in der Verantwortung, aber sie kann nicht bestraft werden.
Und welche sozialen Rechte sind das genau, die uns der UN-Sozialpakt garantiert?
Die sozialen Menschenrechte, die uns der UN-Sozialpakt garantiert, sind sehr vielfältig. Hierunter fallen etwa das Recht auf Arbeit, Ausbildung und gerechte Arbeitsbedingungen, das Recht auf soziale Sicherheit, der Schutz von Familie, Müttern und Jugendlichen, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung und sogar das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben.
Im Rahmen einer Radiowerkstatt in Kooperation mit der VHS Köln und dem Allerweltshaus haben wir uns angeschaut, welche Initiativen hier in Deutschland den sozialen Menschenrechten Geltung verschaffen. Hier haben wir uns 3 konkrete soziale Menschenrechte ausgesucht. Das sind das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser und das Recht auf Wohnen, was auch für uns hier in Köln ein sehr wichtiges Thema ist.
Es gibt nicht Nahrung für alle.
Boah, hab ich einen Hunger. Ich habe heute noch gar nichts gegessen.
Ja, ich finde auch. Wir sollten unser Menschenrecht auf angemessene Nahrung sofort verwirklichen.
Ja, klar. Aber weißt du eigentlich, was Hunger auf dieser Welt wirklich bedeutet? Weltweit hungern laut Angaben der Vereinten Nationen immer noch knapp 800 Millionen Menschen.
Und die Ursachen von Hunger sind oft Konsequenzen des menschgemachten Klimawandels, der Naturkatastrophen wie Dürren, Tsunamis und Regen extrem verstärkt.
Ich habe außerdem gelesen, dass die Bundesregierung mit Unternehmen zusammenarbeitet, die Menschen von dem Land vertreiben und die deshalb keine Nahrung mehr selber produzieren können.
Aber dann würde die Bundesregierung sich ja aktiv an Menschenrechtsverletzungen beteiligen.
Anscheinend schon. Aber so ganz klar ist mir das alles irgendwie immer noch nicht. Vielleicht sollten wir mal mit einer echten Expertin darüber reden, um mehr über Verletzungen des Menschenrechts auf Nahrung zu erfahren.
Ja, gute Idee.
Gesagt, getan. Wir fahren zu FIAN, einer Menschenrechtsorganisation, die ausschließlich zum Thema Menschenrecht auf Nahrung arbeitet. Sie kämpft gegen politisch und juristisch verursachten Hunger. Hier treffen wir Gertrud Falk, die sich auf Menschenrechtsverletzungen wie Landraub und Landvertreibung spezialisiert hat. FIAN unterstützt Menschen, die so die Grundlage ihrer Nahrungsbeschaffung verloren haben. Zuerst wollten wir von Gertrud wissen, warum fast 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern. Also 10-mal so viele Menschen wie in Deutschland leben.
Und 90% dieser Menschen hungern aufgrund staatlicher Untätigkeit oder staatlichen Versagens oder staatlichen Übergriffen. Das heißt, sie hungern, weil sie keinen ausreichenden Zugang zu Nahrung haben oder weil sie keinen ausreichenden Zugang zu Produktionsmitteln von Nahrung haben, wie Land oder Saatgut oder Wasser, oder weil sie kein ausreichendes Einkommen haben.
Das Widersprüchliche ist ja, dass die meisten hungernden Menschen in ländlichen Regionen leben, dort, wo eigentlich Nahrung produziert wird. In vielen Fällen sind Staaten aktiv an der Vertreibung von ganzen Dörfern beteiligt, wodurch die Betroffenen den Zugang zu Land verlieren. In diesem Fall sprechen wir von Landgrabbing. Wir wollten von Gertrud genauer wissen, was Landgrabbing eigentlich ist.
Landgrabbing ist, oder auf Deutsch eben Landnahme, Landraub, heißt, dass Regierungen und vor allem sehr stark aber auch international agierende Konzerne Land in Landgrundstücke sich in anderen Ländern unter ihre Kontrolle bringen, durch Pachtverträge oder auch durch Kauf oder auch illegal, um dort Nahrungsmittel oder zumindest Agrarprodukte für den Export anzubauen.
Gertrud von FIAN hat uns von einem besonders brisanten Fall berichtet, in dem auch die deutsche Regierung im Rahmen eines Entwicklungsprojektes in Landgrabbing verwickelt ist. Sie unterstützt den deutschen Kaffeegroßhändler Neumann aus Hamburg, dessen Tochterfirma in Uganda wegen Landraub verklagt wird. Gertrud beschreibt den Konflikt wie folgt.
Gebiet waren früher 4 Dörfer und um dieses Areal an die Hamburger Kaffeegruppe zu verpachten zu können, hat die ugandische Regierung veranlasst, dass diese 4 Dörfer gewaltsam von der ugandischen Armee vertrieben wurden. Ungefähr 4000 Menschen sind betroffen davon. Das ist 2001 passiert, sie sind nicht entschädigt worden.
Die Betroffenen haben sowohl das Tochterunternehmen des deutschen Kaffeegroßhändlers als auch den ugandischen Staat verklagt. Das Verfahren läuft bereits seit 14 Jahren. Wir wollten von Gertrud wissen, ob die Betroffenen Möglichkeiten haben, ihre Menschenrechte auch in Deutschland einzufordern.
Und was aber eben nicht geht, und da ist eine große menschenrechtliche Pflichtverletzung aus unserer Sicht in Deutschland, die Vertriebenen können nicht in Deutschland klagen gegen diese Vertreibung, obwohl die zentralen Entscheidungen des Unternehmens in Hamburg getroffen werden.
Laut FIAN hat die Bundesregierung ihre menschenrechtlichen Pflichten als Staat verletzt, indem sie vor Beginn des Projektes die menschenrechtliche Lage nicht ausreichend geprüft hat. Dennoch können die Betroffenen nicht in Deutschland vor Gericht gehen. Weitere Unterstützung erhalten sie von FIAN, die die Fälle gründlich recherchieren und öffentlich bekannt machen. Außerdem bringt FIAN die Betroffenen zum Sozialausschuss der Vereinten Nationen, damit sie ihr Anliegen vor der internationalen Gemeinschaft vortragen können.
Das haben wir im Fall von Uganda auch getan und das hatte den Erfolg, dass der UN-Sozialausschuss diesen Fall ganz konkret in seinen Empfehlungen an die ugandische Regierung genannt hat und gesagt hat, dass die Rechte der Vertriebenen schnellstmöglich wiederhergestellt werden müssen, was beinhaltet eben auch, dass sie wieder Zugang zu ihrem Land bekommen und ihre Landrechte wiederhergestellt werden müssen.
Wir haben Gertrud auch gefragt, was wir hier in Deutschland tun können, um solche Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Sie hat uns vor allem auf die politische Einflussnahme hingewiesen, die wir als Bürgerinnen ausüben können, indem wir zum Beispiel Bundestagsabgeordnete mit diesen Missständen konfrontieren und Antwort von ihnen verlangen können.
Wer noch weiterführende Informationen zu Verletzungen des Menschenrechts auf Nahrung sucht, Der findet ihr auf der Homepage von FIAN auf www.fian.de.
Soweit zum Thema Nahrung. Und welchen Beitrag können und sollen deutsche Unternehmen leisten, um in einer global verflochtenen Wirtschaft die Einhaltung der Menschenrechte sicherzustellen? Beim Beispiel Landgrabbing in Uganda stellt sich die Frage, ob eine Selbstverpflichtung der deutschen Unternehmen wie bisher ausreicht. Wäre es nicht besser, wenn der Staat deutsche Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten würde, auch in ihren Auslandsgeschäften auf Menschenrechtsverletzungen zu achten?
Unsere Kollegen haben sich mit einer Expertin zum Thema Menschenrecht auf Wasser unterhalten. Das Menschenrecht auf Wasser gibt es als solches ausdrücklich erst seit dem Jahr 2010. Es ist also noch ein ganz junges Menschenrecht.
Warum ist das Menschenrecht auf Wasser so jung?
Also früher ist man davon ausgegangen, dass Wasser natürlicherweise in allen Ländern vorhanden und für alle Menschen zugänglich ist. Ja, und dann im Laufe der Zeit zeigte sich, dass weltweite Wasserressourcen zunehmend in Produktionsprozessen verbraucht werden. Die ursprüngliche Annahme ist also gar nicht wahr. Wasser ist gar nicht mehr für alle zugänglich. Daher haben sich vermehrt Entwicklungsländer, zuletzt maßgeblich Bolivien, dafür eingesetzt, dass Wasser als Menschenrecht anerkannt wird. Und das war erst 2010.
Ich bin das klare Wasser. Komme vom Himmel, entspringe den Bergen, ziehe mit den Flüssen, ruhe aus in den Seen, treibe fort ins weite Meer.
Stefanie Hessel, Friedensdienst, hallo. Also das Menschenrecht auf Wasser gibt es seit 2010, weil Wasser einfach so eine Ressource ist, die wir alle zum Überleben brauchen, dass davon natürlich dann auch die sozialen Menschenrechte betroffen sind. Also wir haben einfach einen bestimmten Anteil an Wasser auf der Erde und jeder von uns braucht es.
Stefanie Hess arbeitet beim Weltfriedensdienst. Der Weltfriedensdienst bringt Regierungen, Unternehmen und NGOs an einen Tisch. Unter anderem, wenn es um Wasserraub in sogenannten Entwicklungsländern geht. Süßwasser auf der Erde ist begrenzt und seine Verteilung oft nicht gerecht. Es wird zumeist den Ländern weggenommen, die selbst nicht genug davon haben. Dieser Wasserraub geschieht heimlich. Aber es bleiben Spuren, Fußabdrücke.
Verschiedene Länder, verschiedene Wasserfußabdrücke. Deutschland ist ein sehr wasserreiches Land, aber über agrarische Rohstoffe und Nahrungsmittel verbrauchen wir viel mehr Wasser, als das eigene Ökosystem uns zur Verfügung stellt. Das ist der externe Wasserfußabdruck von Deutschland. Das ist besonders Sojabohnen, Ölfrüchte und Baumwolle. Das holen wir uns aus anderen Ländern, also aus Indien zum Beispiel. Und dann kommt es halt drauf an, wo das Wasser herkommt, ne? Ob das jetzt kritisch wird, also ob es aus wasserarmen oder aus wasserreichen Regionen kommt.
Es ist paradox. Unsere Produkte werden mit Wasser aus Ländern produziert, in denen Wassermangel herrscht. Aber warum sehen wir das nicht? Ganz einfach, Wasserverbrauch ist nicht sichtbar. Eine Unmenge Wasser ist in unseren Produkten und ihrer Produktion versteckt, das sogenannte virtuelle Wasser. In unserer Jeans, in unserer Nahrung, sogar in unserer Kaffeetasse, Frau Hess?
Bei Kaffee sind es 1120 Liter auf 1 Liter Kaffee. Und eigentlich denkt man ja, wenn man Kaffee zubereitet, gut, jetzt habe ich 1 Liter gebraucht, um 1 Liter Kaffee herzustellen, aber was in den Anbau geht, also sprich in die Bewässerung, in die Säuberung der Produkte, in die Verarbeitungsmechanismen und so weiter. Das ist alles das, was sich im virtuellen Wasser versteckt.
Virtuelles Wasser meint Wasser in der Produktion, das wir im fertigen Produkt nicht mehr sehen. Das kann natürliches Regenwasser sein, aber meist sind es Wasserentnahmen aus Flüssen oder Seen vor Ort. Und schlimmer noch, die Einleitung des Abwassers in die Böden.
Ich bin das Wasser. Ich habe eine Gestalt. Lege mein kaltes Kleid auf das Dach der Welt. Schleudere meinen heißen Atem aus dem Bauch der Erde. Ihr könnt mich sehen, fühlen, schmecken. Aber ich bin nicht unendlich. Geht sorgsam mit mir um.
Also der Weltfriedensdienst hat einen sehr starken Fokus auf Ressourcenkonflikte. Und was ich täglich in meiner Arbeit sehe, ist, dass wir einfach über die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, weit hinaus leben. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen bewusst wird, dass es einfach limitiert ist, was vorhanden ist und dass wir eigentlich auf Kosten anderer leben.
Leben, ja. Deutschland hinterlässt einen großen Wasserfußabdruck. Wir verbrauchen für unsere Produkte unglaublich viel Wasser aus wasserarmen Ländern. Dieses Produktionswasser sehen wir nicht. Es ist virtuell. Und leider besteht dieses virtuelle Wasser nicht nur aus Regen. Das wäre ja okay. Schlimmer sind die Wasserentnahmen aus Flüssen und vor allem das Zurückleiten des grauen Abfallwassers vor Ort. Aber was heißt das für uns hier in Deutschland? Sollen wir jetzt Wasser sparen und nicht mehr duschen?
Es geht weniger darum, spare ich Wasser beim Zähneputzen oder beim Duschen, sondern man muss sich die Konsumgewohnheiten angucken, wie viel Ressourcen verbraucht man, wie viel Kleidung irgendwie wird benötigt und ein Gefühl dafür zu bekommen, dass diese Produkte unwahrscheinlich viel Ressourcen benötigen, damit sie dann letztendlich bei uns landen und dass es nicht unsere Ressourcen sind, die wir da konsumieren und aufbrauchen.
Wohnst du noch oder lebst du schon?
Ja, also jeder Mensch hat meiner Meinung nach ein Recht auf ein Wohnen.
Fragt man die meisten Leute auf der Straße, ist das Recht auf Wohnen vielleicht nicht das erste Menschenrecht, das ihnen einfällt. Recht auf Nahrung, Wasser und Bildung wirken auf den ersten Blick doch dringlicher. Und ein Dach überm Kopf hat doch eigentlich jeder, oder? Was bedeutet das eigentlich, dieses Recht auf Wohnen? Werner Wilkens, Geschäftsführer von der Deutschen Entwicklungshilfe für Soziales Wohnungs- und Siedlungswesen, kurz DESWOS, fasst es so zusammen.
Also ich würde darunter verstehen, dass den Menschen in ihrem Wohnraum auch die Würde widerfährt, die jedem Menschen zusteht und dass sie sich diese Würde aufbauen können.
Im UN-Sozialpakt steht dazu, das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich ausreichender Nahrung, Bekleidung und Unterbringung. Eine recht schwammige Formulierung. Was heißt denn schon angemessen? In Ländern des globalen Südens bedeutet Wohnen laut DESWOS, die vor allem den Siedlungsbau in Asien und Lateinamerika unterstützen, besonders Schutz.
Das heißt für die Menschen in der Regel die physische Sicherheit des Hauses muss gegeben sein. Und viele Menschen leben natürlich in extremen Klimazonen, ja, mit Wirbelstürmen, mit Starkregen, mit heftigen Monsunregen.
In den Ländern des globalen Südens, also den sogenannten Entwicklungsländern, geht es damit häufiger eher ums Überleben, denn um die beste Qualität des Wohnens.
Wir kommen von Hütten und gehen aber nicht in Paläste.
Das heißt dann doch, bei uns ist dann alles in Ordnung. Die meisten Menschen in Deutschland haben ein Dach überm Kopf und müssen keine Angst vor Zwangsumsiedlung oder Landvertreibung haben. Verletzungen des Menschenrechts auf Wohnen sind also nur ein Problem der sogenannten Entwicklungsländer?
Moment mal. In Deutschland fehlen 4 Millionen Sozialwohnungen. 284.000 Menschen leben sogar auf der Straße. In Köln gibt es gerade einmal 7,5% sozialer Wohnungsbau. Demgegenüber stehen 45% der Einwohner, die einen Anspruch darauf hätten. Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist seit den 80er Jahren um über 60% zurückgegangen.
Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden darauf hinwirken, dass nicht nur durch Anhörungen im Bundestag, sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken.
In den 60er Jahren sprach Bundeskanzler Willy Brandt von mehr Demokratie wagen. Und heute mehr Wohnen wagen? Vera Schöpfer von der Kölner Initiative Wohnen Wagen meint dazu.
Wohnen sollte eigentlich kein Wagnis sein. Wir von der Initiative Wohnen Wagen haben halt das Gefühl, dass das mittlerweile in Köln so ist und dass man eigentlich viel kreativer und mutiger, vor allen Dingen auch mutiger, die Probleme angehen müsste, als das im Moment der Fall ist.
Geht das Recht auf Wohnen uns damit alle nichts an? Sind Verletzungen dieses Rechts Dinge, die irgendwo weit weg von unserer eigenen Haustür passieren? Ist Wohnungsnot in Deutschland maximal ein Problem der Ausgegrenzten und sozial Schwachen? Laut Vera Schöpfer sind nicht immer nur die klassischen Randgruppen der Gesellschaft betroffen.
Es kriecht immer mehr in die Gesellschaft rein, das Problem. Und irgendwann ist halt auch die Mittelschicht, wie ich eben schon geschildert habe, davon mit betroffen. Und irgendwann bleiben nur noch die da, die wirklich sehr viel Geld haben. Und die Spaltung wird immer größer und das macht uns große Sorgen.
In Köln hat sich daher die Initiative Wohnen Wagen gegründet. Frau Schöpfer, Mitbegründerin der privaten Initiative, beschreibt ihre Arbeit konkret so.
Wir haben ja jetzt einen Wohnwagen gekauft und ziehen mit diesem Wohnwagen durch die Viertel. Mhm. Und unsere Idee dabei ist, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen wollen. Also es geht vor allen Dingen, sich mit Menschen über das Thema Wohnen zu unterhalten.
Ist die Wohnungsnot denn größer geworden, seitdem viele Geflüchtete aus anderen Ländern kommen?
Nee, andersrum. Ich würde sagen, die Wohnsituation in Köln war schon angespannt, bevor diese vielen Menschen hierhin kamen.
Was, wie, wann und wo gebaut wird, wird in Deutschland auf kommunaler Ebene entschieden. Und da hakt es dann eben manchmal.
Ganz, ganz viele Menschen, die Geld haben, investieren in Wohnen, in Immobilien. Und das treibt natürlich die Preise nach oben. Und die weder die Bundesregierung noch die Städte, mal mehr, mal weniger, aber Köln auf jeden Fall hat da wenig gegen getan bisher. Ich habe das Gefühl, dass sie im Moment ihre Haltung ein wenig ändern, aber 20 Jahre lang ist da eigentlich nicht gegengewirkt worden, im Gegenteil.
Verletzungen des Menschenrechts auf Wohnen können also in verschiedenen Ländern auf verschiedene Art und Weise indirekt und direkt spürbar stattfinden. Das Recht auf Wohnen geht uns alle etwas an. Was können wir als Kölner machen?
Ja, im Prinzip kann sich jeder bei uns melden, der Lust hat, mitzumachen. Also wir haben eine Internetseite, www.wohnen-wagen.de. Da kann man einfach eine E-Mail hinschreiben oder über Facebook findet man uns auch und sagen entweder, ich möchte gerne was machen, ich möchte den Wohnwagen nutzen, ich habe die und die Idee. Oder sich bei uns in den E-Mail-Verteiler eintragen und dann zum nächsten Treffen kommen. Also wir haben ja jetzt bis Weihnachten haben wir noch viele Termine, da kann man auch einfach mal hingehen.
Also, was lernen wir daraus? Zuallererst steht natürlich der Staat in der Verantwortung. Ihn trifft die Pflicht, soziale Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Aber, und das geht uns alle an, auch wir tragen Verantwortung. Und wie uns die Experten aufzeigten, wir können uns alle für soziale Menschenrechte einsetzen. Auch hier bei uns. Ganz wichtig ist hierbei, es gibt das Recht auf Bildung. Und hierzu zählt auch, über soziale Menschenrechte aufzuklären. Denn nur, wenn wir diese Rechte kennen, können wir sie einsetzen und sie stärken.